Herzlich willkommen zum TechPod, dem Technologie-Podcast der Advanced Unibyte. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Das ist der AU TechPod.
Willkommen zur neuesten Folge von The Vanguards in the Land. Heute nehmen wir euch mit zum kürzlich vergangenen V100 Summit und werfen einen Blick auf die bevorstehenden technischen Neuerungen rund um VM Backup und Replication Version 12.3. Unsere Experten Matthias von AU und Falco von Pure Storage, beide Vanguards und tief in der VM-Community verwurzelt, teilen die spannendsten Updates von neuen Security-Features in V12.3 über erste Einblicke in V13 bis hin zu einem Rückblick auf V8 für Microsoft 365. Viel Spaß beim Zuhören!
Willkommen zu einer weiteren Folge der Vanguards in the Land zusammen mit Falco Banaschak. Kurz zu mir, mein Name ist Matthias Beller. Ich bin Produktspezialist für das Thema VM bei der Advanced Unibyte. Falco, stell du dich auch mal gerne kurz vor.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Matthias. Falco Banaschak mein Name. Ich bin Field Solution Architect bei der Pure Storage und genauso wie du aus dem Ländle als Vanguard unterwegs im VM-Universum in der Community und freue mich heute, dass wir wieder zusammen einen Podcast machen können.
Perfekt, danke dir. Wir wollten ja eigentlich schon im Sommer nach der VMON ein Update zu den Themen geben oder zu den Produkten. Wie immer hat aber so ein bisschen die Zeit gefehlt und natürlich auch noch so ein bisschen die Details zu den einzelnen Produkten. Vielleicht möchtest du unseren Zuhörern einmal kurz sagen, auf welcher Veranstaltung wir letzte Woche gemeinsam waren und wieso vielleicht jetzt genau ein guter Zeitpunkt ist, diesen Podcast nachzuholen.
Ja, letzte Woche waren wir in Berlin. Letztes Jahr, kann man sich vielleicht erinnern, waren wir in Prag und zwar auf dem sogenannten VM100 Summit. Das ist ganz interessant, das VM100 Summit, weil das immer in einer Stadt stattfindet, wo auch die VM ansässig ist. Letztes Jahr, wie gesagt, in Prag, da hat die VM ein großes Entwicklungszentrum. Die VM hat aber auch mittlerweile in Deutschland, also sprich in Berlin, ein großes Entwicklungsoffice und hat dort Entwickler eingestellt. Dementsprechend war das dieses Jahr eben in Berlin. Um zu erklären, was das VM100 Summit ist, ganz kurz, das ist im Endeffekt das große Community-Programm der VM. Unterteilt in drei verschiedene Säulen. Einmal die sogenannten VM Vanguards, wo du, Matze und ich dazugehören. Dann die VM Legends und die VM MVPs. Um es so ein bisschen zu unterscheiden, die VM Vanguards sind meistens Menschen, die sich irgendwie mit ihrer eigenen persönlichen Marke auf Social Media auftreten, vielleicht einen Blog haben, einen Podcast machen und einfach so ein bisschen evangelisieren. Während die VM Legends Leute sind, die mostly auf dem Foren aktiv sind von VM, also auf dem community.vm.com Forum, auf dem berühmten forums.vm.com, wo wir viele schon gepostet haben und dort eben sehr, sehr viel Forumsarbeit leisten und dort die Community unterstützen. Und dann gibt es noch die VM MVP. Das sind VM-Mitarbeiter, die ein bisschen mehr tun, als was von ihnen verlangt wird, sprich über ihre Job-Description hinaus einfach Sachen machen, um auch die Community zu supporten, um uns zu supporten. Und beispielsweise ein Beispiel wäre Tim Smith aus den USA, der den Reddit-Thread von VM betreut. Das hat nichts mit seiner Tätigkeit bei der VM zu tun, sondern ist ein reines Community-Thema und deswegen werden die Leute dann eben auch als VM-MVP anerkannt und dürfen auf dieses Summit mit dazu. Das Summit an sich ist für uns, glaube ich, Matze, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, einfach immer eine coole Gelegenheit, mit den ganzen Menschen von der VM auch sich auszutauschen, weil der große Vorteil bei diesem Community-Programm ist oder bei diesem Summit an sich ist, es sind nahezu alle Produktmanager vor Ort. Es sind nahezu fast alle wichtigen Execs zumindest im Bereich Technik vor Ort. Beispielsweise Anton Gostev ist ja der Chief Product Officer bei der VM, der ist immer mit dabei. Und wir haben dann natürlich auch dann die Möglichkeit, mit den ganzen Produktmanagern zu sprechen. Wir können mit den Leuten, die das Produkt oder die Produkte von VM, sage ich mal, vorantreiben, unser Feedback abgeben, mit denen über Features sprechen, Diskussionen anregen und dann einfach mit den Leuten zusammen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen das Produkt auch besser machen, weil die auch sehr, sehr erpicht sind darauf, dass wir als Community natürlich auch den Features dann weitergeben. Ja, und da hatten wir eben letzte Woche 3 Tage Agenda mit verschiedensten Themen, zu verschiedensten Produkten, zu verschiedensten Launches, zu verschiedensten Features, alles, was noch so kommt. Und ich würde sagen, da legen wir einfach mal los, Matze. Und womit kann man besser loslegen als mit dem Flaggschiffprodukt wie ein Backup Replication? Was gibt's denn da Neues, was wir da letzte Woche gehört haben?
Ja, perfekt. Genau. Zu den Themen kann ich dir nur beipflichten. Für mich auch so die wichtigste Veranstaltung im Jahr, weil man einfach, ich sag mal, mehr Deep Dive und mehr Infos bekommt, als jetzt zum Beispiel bei der VM On in den USA. Aber genau, lass uns direkt mal einsteigen zum Thema VBR. Ich denke, was viele erwarten werden, ist eben, sag ich mal, die nächste Version. Das wird die 12.3 sein. Die Gerüchteküche sagt, die kommt dieses Jahr noch. Ich denke, was so, ich sag mal, erwartbar ist, ist eben der Support für neue Versionen, für neue Hypervisor-Versionen, neue Datenbank-Versionen und so weiter. Ich sag mal so das übliche Update. Worauf wahrscheinlich mehr Leute warten werden, ist das Thema Windows Server 2025 Support. Auch das wird in die Version 12.3 einfließen. Ein weiteres großes Feature, das wurde ja bereits auf der VM On angekündigt, ist das Thema Entra-ID-Backup. Das Feature fließt ja in das VBR-Produkt mit ein und das wird auch mit der Version 12.3 eben voraussichtlich noch dieses Jahr released werden. Ansonsten gibt es einen ganzen Haufen Änderungen, sag ich mal auch kleinere Änderungen unter der Haube. Ich habe mir mal 2, 3 aus dem Bereich Security rausgepickt. Im Endeffekt gibt es eine neue Art der Detection. Das heißt, wenn ich mein Gastbetriebssystem konsistent sichere und auch eben ein Indexing meines Gastsystems mache, werden jetzt so die üblichen Tools, die bei so einem Ransomware-Angriffen genutzt werden, um Daten abfließen zu lassen, erkannt. Also so Tools wie Megasync, Erklone und so weiter. Das heißt, die Idee geht quasi noch ein Stück weiter eben, in die Maschine reinzuschauen, schon frühzeitig Dinge zu erkennen und vielleicht potenziell die Hand zu heben, immer mit der Idee, könnte auch ein False Positive sein. Ich denke, das ist bei solchen Lösungen immer einzukalkulieren, aber hier eben möglichst frühzeitig einen Hinweis zu geben. Das wird als neue Funktion im Bereich Detection kommen. Was seit einiger Zeit ja schon geht, ist, dass ich meine Backups gegen einen Antivirenscanner checken lassen konnte. Das konnte ein eigener Antivirenscanner sein, da gab es eine Liste dazu, mit welchen die supported sind. Hatte ich da keinen, habe ich immer die Möglichkeit gehabt, den Windows Defender zu nutzen. Hier wird jetzt der sogenannte Veeam Threat Hunter kommen, als Alternative zum eigenen AV-Scanner. Potenziell wird es einfach featuretechnisch noch ein bisschen aufgebohrt, aber mal primär die Message, dass das Ganze auch at scale funktioniert. Das heißt, so die Zeitdauer für diese Überprüfungen konnte damit massiv reduziert werden. Und genau, hier habe ich eben jetzt eine Möglichkeit zum eigenen Antivirenscanner. Die Option besteht nach wie vor, aber der Veeam Threat Hunter ist eben die Alternative. Dann denke ich, kann ich für viele Partner und Kunden sprechen. Diese ganze Malware-Detection-Logik, wie sie aktuell ist, hat für durchaus viele Fragezeichen geführt und auch dort, sag ich mal, den einen oder anderen roten Käfer an irgendeinem Backup-Job, wo man dann dachte, okay, was ist jetzt genau dort passiert? Das heißt, das Versprechen war hier ganz klar, diese Malware-Detection-Logik wurde nochmal verbessert, wurde ein bisschen mehr Feintuning gemacht. Das heißt, wenn ich mal was acknowledged habe, dass es vielleicht nicht direkt wieder aufpoppt, dass vielleicht was intelligenter erkannt wird, dass vielleicht, wenn was erkannt wird, auch in dem Logfile besser steht, warum eigentlich das Ganze passiert ist und mit welcher Datei das zusammenhängt, so in diesem ganzen Kontext. Das andere war, ich sag mal, der erste Schuss, die ersten Versionen. Ich hoffe, dass es dann damit auf ein Level kommt, dass ich da weniger False Positives habe und da eben mehr Rückschlüsse drauf ziehen kann. Genau, das mal so zum Bereich Security. Gibt im VBR natürlich noch mehr, gerade noch 2 Themen aus dem Bereich Repository und natürlich Recovery. Falco, vielleicht kannst du uns noch 2, 3 Worte dazu sagen.
Ja, klar. Grundsätzlich wissen wir ja, dass die Veeam sehr, sehr stark Richtung Object Storage pusht, auch strategisch entwickelt. Wenn man sich mal die What's New und Release Notes anguckt von der Version 12.2, die wir aktuell draußen haben, da war, glaube ich, eine ganze DIN A4-Seite nur Object Storage-Verbesserungen mit drin. Und ich zitiere mal, weil ich es auswendig weiß, ich glaube, es steht genau sowas drin wie: This release is a mandatory release for all Object Storage Users.
Ja, richtig. Stand da tatsächlich drin, so mit reduced API Calls und deutlich Verbesserungen, genau.
Genau. Und da sehen wir auch schon, dass die Veeam tatsächlich einen sehr starken Fokus Richtung S3 und Object Storage legt und dann hier auch einfach sehr, sehr viele Verbesserungen mit reinbringen, was ich ganz cool finde, weil ich persönlich auch das Thema S3 und Object Storage einfach als Zukunftssystem sehe und das nicht nur eben im Backup, sondern vielleicht auch in den nächsten 10 Jahren im Primärumfeld. Aber back to topic. Was wir jetzt haben oder was wir jetzt bekommen werden, besser gesagt, ist die Möglichkeit, innerhalb eines Scale-Out-Backup-Repos verschiedene Buckets automatisch erstellen zu lassen, um dann eben die Skalierung für Backup und Restore besser darzustellen. Das trifft natürlich nicht auf alle Systeme zu, die es benötigen, aber einfach um da entgegenzuwirken, dass vielleicht Performance-Probleme existieren, hat Veeam so eine Funktion eingeführt, damit eben Veeam mit diesem S3-Storage sprechen kann und dann eben während des Backups verschiedene Buckets kreiert, ja, um einfach die Performance zu skalieren und dementsprechend besser darstellen zu können. Was auch verbessert wurde, wenn wir von dem Thema Restore sprechen, ist das Thema Instant Recovery, beziehungsweise was verbessert werden wird. Da ist es so, da haben wir Sachen gehört von 3-mal weniger CPU-Usage, 7-mal weniger RAM, insgesamt 30% schneller, so ein paar Hard Facts anscheinend. Und dann auch so Sachen wurden gesagt wie hunderte VMs gleichzeitig zu Instant Recovern. Das finde ich natürlich sehr, sehr schön, weil ich sage immer noch, dass das eine sehr wichtige Funktion ist. Wichtig ist aber hier, dass wir immer nur von der eigenen Wii-Methodik reden und nicht davon, dass natürlich dann trotzdem das Storage, Netzwerk etc. passen muss und auch das Target, wohin gerestored wird, damit dann das auch wirklich, sage ich mal, benutzt werden kann, diese ganzen Verbesserungen. Was sagst du dazu, Matze?
Genau, also ich finde das echt mega, vielleicht um da nochmal kurz einzusteigen. Eine Zeit lang hat Veeam sich auch immer so positioniert, wir sind keine Backup-Solution, wir sind eine Recovery-Solution, weil ich sag mal, Backup kann jeder, mal ganz provokativ gesagt. Und das schlägt einfach nochmal in die Kerbe. Also dieses Feature wurde schon oft verbessert, aber ich denke, die Idee ist ja klar, Backup muss funktionieren und in der Regel macht man Backup. Aber wenn es mal zu dem Restore-Fall geht oder kommt, dann brauche ich einfach auch eine solide Performance und dann brauche ich eben unter Umständen auch mal 100, 200 virtuelle Maschinen gleichzeitig und dann sollte das auch eben funktionieren. Aber auch da nochmal wirklich mit Nachdruck, ich brauche dann einfach auch ein vernünftiges Storage. Das heißt, wenn ich da wirklich, sag mal, 100 VMs auf einmal anstarte, dann kommt da an iOS schon ordentlich was zusammen und da brauche ich da einfach auch ein sauberes Backup-to-Disk-Storage, das dann auch diese Performance liefern kann, sonst werde ich mit der Restore-Geschwindigkeit nicht glücklich werden. Genau, ich bin gespannt, wie man das in der Praxis merkt. Aber apropos Instant Recovery, es gibt ja durchaus noch etwas anderes im Veeam-Universum. Ich nenne es jetzt mal Instant Recovery auf Steroiden, den Recovery Orchestrator. Was gibt's in dem Bereich denn so Neues?
Da gibt's was sehr Interessantes Neues, aber vielleicht mal eine Frage zurück, Matze. Du kennst doch sicherlich die ganze Broadcom und VMware-Thematik.
Nee, ist mir gänzlich neu, habe ich noch nie was dazu gehört.
Tatsächlich glaube ich dir das nicht. Aber genau aus der Sichtbrille raus ist es natürlich so, dass die Veeam das auch gehört hat und verstanden hat, was da passiert am Markt gerade. Und deswegen haben wir in der Version 12.2 auch zum Beispiel den Proxmox-Support mit reinbekommen. Was dann eben in den Disaster Recovery Orchestrator in der nächsten Version reinkommen wird, wäre, was natürlich sinnvoll ist, Hyper-V als Supported Hypervisor. Damit deckt Veeam natürlich dann mit VMware und Hyper-V den größten Markt ab, was Hypervisoren angeht. Und ich glaube, da werden sich auch einige Hyper-V-Kunden, Partner freuen, dass sie jetzt auch Disaster Recovery-Konzepte, Architektur mit Hyper-V basteln können in Zukunft.
Genau, also ich denke, schön zu sehen, dass sich da Veeam auch bei den anderen Hypervisor bedient und hier eben den Plattform-Support ausbaut. Das ist jetzt der zweite für den Recovery Orchestrator. Man sieht ja auch in anderen Produkten, dass da immer mehr Hypervisor-Produkte reinwandern und ich denke, das ist einfach die logische Folge von der Marktsituation. Zum Thema weiter ausbauen, vielleicht kannst du uns mal einen kleinen Ausblick geben, was mit der Version 13 denn so passiert. Da gab es ja schon erste Infos auf der Veeam On, Thema Linux-Backup-Server und so weiter. Was können wir denn davon schon verraten?
Ja, es gibt wirklich sehr, sehr viel Informationen zu V13. Wir haben uns mal sortiert, was wir sagen dürfen, was noch nicht sagen dürfen. Was wir sagen dürfen und was man generell auch sagen kann, ist, dass es, glaube ich, vermessen wäre, nicht zu glauben, dass Veeam, nachdem sie alle anderen Komponenten mittlerweile auf Linux aufgebaut haben, dass eben der VBR-Server nicht kommt. Und das ist dann mittlerweile auch bestätigt und man weiß auch jetzt schon, dass wir mit der V13 eine komplett neue Web-UI bekommen werden. Ähnlich angelehnt für die Kunden und Partner und Menschen, die schon Veeam Backup für Azure kennen, Veeam Backup für AWS kennen. Diese UI, die wir dort sehen, in der Art und Weise wird es auch dann eben auf dem V13 Port basieren, sodass wir eben hier eine Web-UI haben auf Linux-Basis. Finde ich persönlich sehr, sehr charmant, weil natürlich eine neue Web-UI auch viele Möglichkeiten bringt, zu denen wir gleich noch kommen werden. Grundsätzlich zum Beispiel auch das Thema Role-Based Access. Habe ich eine neue UI, habe ich eventuell auch neue Möglichkeiten, mit Usern umzugehen, mit Berechtigungen zu gehen. Und sie haben es quasi angekündigt, als es wird was Großes kommen. Was genau, wissen wir noch nicht tatsächlich. Also das ist wirklich noch nicht wissenswert bei uns. Aber es soll wohl etwas kommen, damit man das Thema Role-Based Access, was auch ein sehr lang ersehntes Thema ist, bei vielen, vielen Kunden wohl besser gestalten soll. Dazu ist aber so, dass man natürlich auch unabhängig von dieser neuen Web-UI auch eine Konsole bekommt, diesen Fat-Client, wie man das so schön nennt. Und diese Konsole wird wohl in V13, und das haben sie gesagt, ein letztes neues Update bekommen für modernes Look and Feel. Und dementsprechend auch da ein neuer, schöner Aussehen.
Kurze Zwischenfrage zur Konsole. An alle vielleicht, die einen 4K-Monitor oder größer benutzen, hast du zumindest das Thema mit dem DPI und Skalierung gefixt? Hast du dazu was gehört?
Ich glaube ja.
Ich glaube ja, gut, das glaube ich auch. Das wurde uns zumindest mal versprochen und ich hoffe es sehr, weil jeder, der schon mal die Konsole auf einem Gerät mit höherer Auflösung bedient hat, genau, der war nicht besonders glücklich und es wurde uns zumindest versprochen, dass sich das Ganze etwas besser anfühlen soll.
Das ist richtig und ich zitiere, was eine Produktmanager gesagt hat, es wurden über 200 Stunden investiert nur in Logo-Design, um die ganzen Logos und Icons innerhalb der Konsole auf HDR-HD-Version zu bringen.
Stark.
Also es ist wirklich eine schöne neue Geschichte, was hier rauskommt. So, und dann ist es so, dass wohl auch schon Sachen in Richtung HA angekündigt werden. Da wissen wir nichts Genaues oder dürfen wir nicht genau sagen, was kommen wird. Es wird aber natürlich sein, dass ich die Möglichkeit habe, endlich eventuell mit zwei VBR-Systemen, also wie ein Backup- und Replication-Servern, eine Art Active-Passive, Active-Active, wir wissen es noch nicht genau, aber das wird in V13 auch passieren. Meiner Meinung nach auch ein sehr lang ersehntes Feature. Mir persönlich würde schon Active-Passive reichen, dass einfach ein VBR-Server übernimmt. In der Vergangenheit haben wir das immer gelöst mit einem VBR-Server beispielsweise redundant aufbauen auf einem Hypervisor zum Beispiel. Ist natürlich vom Attack oder vom Attack-Vector, wie man so schön sagt, eine Thematik, wo man sich darüber klar sein muss. Wenn man VMware attackieren kann oder Hyper-V attackieren kann, könnte man eventuell auch die VM weglöschen. Mal schauen, was da so kommt. Weiterhin wird V13 nicht ausschließlich als ISO-File kommen. Nicht ausschließlich als ISO-File kommen, sondern eben auch als OVA. Es wird eine Appliance geben. Dementsprechend können sich Kunden entscheiden, entweder wie gewohnt eine ISO zu benutzen, das zu installieren, oder eben auch eine OVA zu bekommen von der Veeam, die den Vorteil hat, dass es eben auf Linux basiert und schon mal Secure by Design ist. Secure by Design heißt in dem Fall, auch diese OVA wird wie das Veeam Hand Repository mit dieser Stick compliant sein. Das heißt, unnötige Dienste werden abgeschaltet sein, nur auf das Nötigste reduziert sein und das ist eben dann einfach für die meisten der Easy Mode, um dann schneller am Start zu sein. Ganz wichtiges Feature, da habe ich lange drauf gewartet, Spaß beiseite, aber es wird einen Dark Mode geben.
Ja, wurde ich tatsächlich auch schon sehr oft gefragt. Die Farbe konnte ich schon immer umstellen der Konsole, ja, Dark Mode war bisher immer Mangelware.
Und jetzt weiß man, glaube ich, auch, warum über 200 Stunden investiert worden sind in Logo-Design und Icons umbauen, weil es jetzt wirklich auch nicht nur Konsolenfarben geändert werden können, sondern wir auch echt einen richtigen Dark Mode bekommen würden. Ja, Matze, was denkst du denn darüber, was wir hier für Möglichkeiten haben, vor allem wenn wir so hören, Beam, VBR auf Linux, es gibt eine OVA. Ich denke da an was ganz Bestimmtes. Was denkst du dabei?
Genau, ich habe da sogar ein paar Dinge im Kopf. Also ich sag mal, Thema Bereitstellungsmethoden werden auf jeden Fall vielfältiger sein. Sei es jetzt irgendwo die Bereitstellung in irgendeiner Cloud. Das heißt, da tue ich mir halt leichter, wenn ich da eine fertige, geschlossene VM habe und das Ganze eben auch keine Windows-Lizenz benötigt. Das heißt, da bin ich einfach ein Stück weit flexibler. Aber was man durchaus auch daraus ableiten kann, ohne es irgendwie konkret zu wissen, aber das heißt für mich der nächste logische Schritt, dass auch jetzt Partner wie die Advanced Unibyte oder Hardware-Partner, ich sag mal, ihre eigenen Backup-Appliances in irgendeiner Art und Weise rausbringen können. Heißt einfach ein Stück Hardware-Server mit einem vorinstallierten VBR und der mit irgendwie einem supporteten Hardware-Konstrukt, um so quasi, ich sag mal, relativ schnell am Markt zu sein. Das ging bisher tatsächlich nie, weil ich ja so ein bisschen die Windows-Lizenz als Hemmnis hatte. Und ich denke eben auch zum Thema Secure by Design oder in diesem Appliance-Gedanke, ich muss mich da nicht mehr über irgendwelche wie mit der Domäne, ist noch RDP an und so weiter unterhalten, weil das Betriebssystem das einfach schon gar nicht mehr hergibt.
Ja, das sehe ich genauso und ich glaube, dass es einfach nur besser werden kann, wenn man sich dann solche Standards hält und vor allem auch in so Zertifizierungssachen wie dieser Stick hält, um einfach dann zu sagen, yo, ich habe jetzt hier eine Appliance, die kann ich einfach bedenkenlos ausrollen und muss mich eben nicht selber drum kümmern, weil ich glaube auch, dass es ein sehr großer Irrglaube ist, einfach Linux zu installieren und zu denken, es ist einfach sicherer pauschal als Windows. Ich glaube, da sind wir alle von weg und wissen, dass man genau solche Methoden braucht. Aber wenn wir schon von ISOs und Appliances sprechen, Matze, was haben wir denn hier Neues im Thema wie im HAN Linux Repo?
Genau. Guter Übergang zu dem Thema noch, Linux installieren und ist einfach sicher. Da habe ich oft in Kundenprojekten zu meinen Kunden gesagt, naja, nur weil bei dir in der Oberfläche jetzt was auftaucht, was Veeam Hardened Linux Repository heißt, heißt es noch lange nicht, dass es sicher ist. Das heißt, nur weil man da die Veeam-Software drauf gepusht hat und die jetzt diesen Titel in der GUI hat, muss ich mir trotzdem eben Gedanken und Mühe machen, das Betriebssystem zu härten. Und genau das ist eben die Idee hinter diesem Hardened Repo ISO, weil Veeam eben gemerkt hat, dass die Hürde für viele Kunden relativ hoch ist, hier Know-how zu haben oder selber bereitzustellen. Dann gab es schon 2023 auf der Veeam On so den ersten Wurf da davon. Das heißt, da gab es so eine Hardened Repo ISO mit der Idee, ich sag mal, ein möglichst fertiges fertiges Linux als Unterbau zu haben, das ich eben nur mit weiter fertig installiere und dann in Veeam adden kann. Das wurde dann irgendwann zurückgezogen, weil es hier und da einfach auch noch so ein paar Dinge gab, die nicht ganz rund gelaufen sind. Und jetzt gibt es quasi davon, ich sag mal, die Version 2. Die ist schon seit letzter Woche verfügbar als Technical Preview. Veeam nennt es schön mit Experimental Support. Heißt, ich darf explizit dieses Ding einsetzen für Production Use. Und bitte auch nicht von diesem Experimental Support zurückschrecken lassen. Ich sag mal, die Basis darunter, das ist ein Rocky Linux. Ich sag mal, das ist abgehangen und approved. Das funktioniert gut. Was quasi jetzt neu da dran ist, ist eben, sag ich mal, der ganze Veeam-Überbau. Das heißt, diesen ganzen Konfigurator und Co., der da mitkommt. Das ist eben das, was ich sag mal, jetzt noch Experimental Support oder Preview ist. Genau. Das heißt, wer jetzt vorhat, in extra Zeit so einen Hardnet Repo zu deployen, vielleicht macht es tatsächlich Sinn, sich das mal anzuschauen. Wie ich gerade schon erwähnt habe, als Unterbau ist ein Rocky Linux drunter. Früher war das oft ein Ubuntu in der ersten Version auch des ISOs. Da Ubuntu und die Weiterentwicklung so ein bisschen schwierig ist, hat sich eben Veeam entschieden, das jetzt auf Rocky Linux zu machen. Die Idee dahinter oder die Begründung ist auch relativ einfach. Rocky Linux ist an der Stelle, ich sag mal, ein guter Red Hat Linux-Klon. Und was man eben dann tun kann, gerade wenn man das auf Hardware installiert, man kann sich so ein bisschen an die Kompatibilitätslisten von Red Hat anlehnen und einfach ein bisschen nachschauen, was geht da. Das heißt, da machen die sich das Leben einfach auch einfacher. Ansonsten eben auch hier das Gleiche, Secure by Design, dieser Stick-Compliant, das macht der Installer ganz automatisch. Und ich habe auch eben, sag mal, ein integriertes Menü, ich sag mal, für die Basiskonfiguration dieser Appliance. Das heißt, diese ganzen Security-Settings sind bei Design. Ich bekomme quasi einen Passwortgenerator in dem Settings-Menü. Den brauche ich im Prinzip, wenn ich wirklich mal Tätigkeiten auf der Maschine selber machen muss, was eigentlich erstmal nicht vorgesehen ist. Und um das Ganze in Veeam hinzuzufügen, was ich am Anfang brauche, wenn ich den Server oder den Repo-Server in VBA hinzufügen möchte, ist, ich brauche irgendwie Root-Access da drauf, es muss irgendwie SSH an sein und mit diesen Informationen plus diesem Passwort, das mir der Generator liefert, füge ich den Server oder das Repo in Veeam hinzu. Veeam pusht dann die Transportrolle dort drauf, das heißt, ab dann kann Veeam mit diesem Repository reden und die Idee ist dann eben, dass danach SSH ausgeschalten wird und dieses Passwort auch seine Gültigkeit verliert. Der Passwortgenerator ist nämlich so gestrickt, dass jedes Mal, wenn ich dann ein Passwort generiere, das nach 10 Minuten ein neues Passwort zur Verfügung steht und ich diesen Weg quasi eben somit unattraktiv mache für Angreifer, weil die Credentials sich eben ändern. Zudem, die Info ist quasi nicht neu, ist es so, dass in Veeam das als sogenanntes Single-Use-Credential gespeichert wird. Das heißt, Veeam speichert dieses Passwort selbst in der Datenbank nicht. Das heißt, im Prinzip wird es nur einmal zum Verbinden genutzt und Veeam weiß dann im Prinzip nur noch, mit welchem User das passiert ist, hat dieses Root-Passwort aber nicht gespeichert. Und so habe ich auf den beiden Seiten Mechanismen, um das ja so sicher wie möglich zu machen. Was vielleicht noch ein ganz guter Hinweis ist an der Stelle, die primäre Idee hinter diesem ISO ist natürlich immer irgendwie Direct Attached Storage oder ich sag mal integrierter Storage, also ganz klassisch x86 Server mit Disks drin. Was aber auch geht, ist, dass ich dort irgendwie Direct SAN per SAS, Fiber Channel und Co. angeschlossen habe. Wichtig ist einfach, dass es schon zum Zeitpunkt des Installierens sichtbar sein muss oder verfügbar sein muss. Lösungen wie iSCSI und Co. sind da an der Stelle erstmal nicht vorgesehen. Was man aber ganz klar sagen muss, wenn einem die Möglichkeiten da nicht ausreichen, was man quasi immer machen kann, dann ist das Ding von Hand installieren, einfach Linux seiner Wahl nehmen und den Service von Hand drauf installieren.
Ich finde auch, Matze, dass das eine relativ logische Aussage ist, dass iSCSI nicht funktioniert, weil das HN-Linux-Repo soll ja im besten Fall so als Blackbox gesehen werden.
Richtig.
Und ob die Blackbox jetzt aus einem x86-Server mit internen Platten besteht oder ob die Blackbox aus einem x86-Server besteht mit einem Direct-Attached-Storage-System hinten dran, an sich ist es für mich ein geschlossenes System, was hoffentlich nicht gehackt werden kann und was an sich sicher gemacht werden muss durch das HN-Linux-Repo. Dementsprechend bin ich damit auch völlig fein, dass da kein iSCSI geht, weil davon sprechen wir wieder mit Layer 7 in der Applikation, einen Service, den wir mounten. Dementsprechend ist das völlig in Ordnung.
Genau, bin ich ganz bei dir. Auch in vergangenen Projekten habe ich das schon hier und da mal diskutiert und habe mich da auch immer aus genau den Gründen dagegen ausgesprochen. Gut, genug zu dem Thema VBA und ISOs, OVAs und Co. Zum Thema M365 haben wir auch so ein paar Updates bekommen. Da überlasse ich dir gern das Wort, Falco. Das ist ja so ein bisschen dein Baby, wo du auch mal einen Vortrag auf der Veeam On gehalten hast. Gib uns da doch mal ein kurzes Recap, was die Version 8 so mitgebracht hat. Die ist ja bereits da. Und ja, gib uns mal ein Update.
Ja, sehr gerne. Vielleicht ganz kurz ein Recap generell, was wir für Möglichkeiten haben aktuell mit M365 Backups und Restores bei der Veeam. Da gibt es eigentlich zwei Sachen, die offiziell sind. Einmal das Thema Veeam Backup für M365 in der Version 8, die wir aktuell haben. Dann gibt es das Thema Veeam Data Cloud, wo ich von der Veeam direkt im Endeffekt ein Backup beziehen kann. Wir alle wissen, dass da einfach Veeam Backup für M365 im Background ist mit einer schönen UI und eben für die Kunden, die gerne vom Hersteller direkt beziehen möchten. Und dann weiß ich, Matze, dass bei euch ja in der U-Cloud auch wie im Backup 550 V8 läuft, beziehungsweise läuft schon V8, oder?
Genau, ist richtig. Wir haben uns direkt entschieden, der Service ist bei uns relativ neu, aber direkt mit der V8 zu starten, hat einfach den Hintergrund, wir haben uns das schon länger überlegt, aber neben den organisatorischen Themen ist es einfach so, dass die Version 8 hier ein paar Themen mitgebracht hat, welche für Service Provider einfach sehr wichtig sind, um das Ganze skalierend zu machen, um das Ganze, ich sag mal, vernünftig anbieten zu können.
Ja, ich kann mir auch schon genau denken, welche Sachen das sein werden. Vermutlich werden es einmal Proxy-Pools sein. Und vermutlich wird es auch das Thema Object Lock sein, was da vor der V8 nur im sekundären Repository möglich war als Backup-Copy und jetzt eben in der V8 auch als primäres Repo möglich ist. Und da sind wir auch gleich schon bei den Features, die wir vorstellen müssen. Ja, und zwar das Thema Object Lock im primären Repo seit V8 möglich. Sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht, denn in 2024 sollte meiner Meinung nach das allererste Backup schon geschützt sein und nicht erst die Kopie. Und wir kriegen einfach eine komplett neue Architektur für das Thema Veeam Backup 55 auf Basis von PostgreSQL. Ich hoffe, dass wir bis in ein, zwei Jahren keine JetBlue-Datenbank mehr sehen.
Ja, ich auch.
Dazu kommt, dass wir jetzt einen NATS-Server bekommen, also NATS, was im Endeffekt ein Message-Broker ist für die Proxy-Pools und deren gesamte Konfiguration. Was damit im Endeffekt bewerkstelligt werden soll, ist, dass der Windows-Server selber, Stand heute war das ja Windows vor V8, nicht eben die Anfragen macht, sondern dass es der NAT-Server macht. Den kann man als Single-Server aufsetzen, den kann man clustern, diesen NAT-Server, und der dient im Endeffekt dazu, dass die Proxys dann mit Veeam und mit M365 sprechen, um dann hier skalierbar die ganzen Daten abzufragen. Proxy-Pools haben wir gerade auch schon drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Features. Früher war das immer so, oder vor V8 war das so, früher hört sich immer so alt an, dass man quasi einen Proxy baut pro Objekttyp in M365. Also sprich, einen Proxy für SharePoint, einen Proxy für E-Mail, einen Proxy für OneDrive. Hat den Hintergrund gehabt, dass die verschiedenen Objekttypen in M365 auch verschiedene IO-Patterns bedeuten und dementsprechend entweder sehr, sehr viele Daten sind, sehr, sehr viele kleine Daten sind und einfach das Ganze so ein bisschen schwierig war zu skalieren. Jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, dass wir einen Container bauen quasi, diesen Proxy-Pool, das ist wie so ein logischer Container, und innerhalb diesem Proxy-Pool können wir mehrere Proxys, Windows oder Linux gemischt oder auch nur Windows oder auch nur Linux reinpacken, und dann wird innerhalb des Containers quasi so ein Load-Balancing stattgefunden.
Genau, und auch nochmal die Service-Provider-Brille kurz hier aufzuziehen. Für jemanden, der das On-Prem betreibt, kann man die Proxys als Linux aufsetzen. Fair enough, kann man tun. Uns als Service-Provider aber besonders interessant, weil man da einfach auch mit anderen Lizenzen mit unterwegs ist. Und wir als Service-Provider haben uns eben auch entschieden, die Proxys unter Linux aufzusetzen. Einfach mit dem Hintergrund, dass man als Service-Provider üblicherweise Cluster hat, die vielleicht eben Windows-lizenziert sind, und dass man Cluster hat, die nicht für Windows-lizenziert sind. Und für uns ist es einfach attraktiv, dann, ich sag mal, die Hälfte, was ich an CPU und RAM-Ressourcen benötige, eben auf einem Cluster zu deployen, wo ich eben keine Windows-Lizenzen habe und genau das Ganze so ein bisschen effizienter gestalten kann.
Ja, macht deutlich mehr Sinn auch aus meiner Sicht. Und vor allem, wenn wir dann drüber sprechen, dass wir zum Beispiel jetzt auch in der neuen V8 keinen lokalen Cache mehr haben bei Object Storage, sondern dass die ganzen Metadaten innerhalb der Buckets liegen und die Proxy-Pools diese Metadaten quasi verwalten können. Das heißt auch für einen Disaster-Recovery nachher, brauche ich nicht den lokalen Cache mehr, sondern alle Daten liegen innerhalb des Buckets. Das macht es für mich natürlich einfacher, auch als Service-Provider, aber auch als Kunde, im Worst-Case-Szenario eine neue Umgebung hochzuziehen. Wenn ich die Buckets noch habe, die Daten, kriege ich die Metadaten zurück und habe meine Backup-Umgebung wieder am Start. Ich persönlich finde, dass da wirklich sehr, sehr viel reingekommen ist an Entwicklung in den letzten Jahren. Ich habe damals die Version 1 auch schon installiert bei den ersten Kunden. Das war 2017. Und jetzt sind wir 2024 bei Version 8. Und da hat sich wirklich enorm viel getan und das ist ein großer Sprung. Mein Traum wäre, irgendwann einfach einen Button zu drücken und in M365-Tenant einfach in den Proxy-Pool oder was auch immer von Container reinzusichern, und ich muss mich nicht mehr drum kümmern um diese ganzen Einstellungen. Zum Thema Einstellungen auch noch vielleicht, was es in den Proxy-Pools oder in den Proxy-Servern nicht mehr gibt, was davor relevant war, war das Thema Threads zum Beispiel. Ich konnte ja einstellen pro Proxy, wie viel Threads zu einem 64 geschickt werden. Das entfällt. Entfällt aufgrund des Proxy-Pools und entfällt aufgrund des NAT-Server, der jetzt quasi den Message-Broker spielt. Da konnte man vor der V8 sehr, sehr viel Zeit verbringen, die Proxys einzustellen, wie viele TCP-Threads aufgemacht werden, um dann eben eine Performance-Verbesserung oder eben eine Verschlechterung zu bekommen. Das wird jetzt eben unter der Haube gelöst von dieser neuen Architektur, was ich auch umso charmanter finde, weil es einfacher wird.
Genau, ich denke, wir haben uns deinem Wunsch schon ein bisschen angenähert mit der V8. Es ist deutlich einfacher geworden, gibt hier und da noch Luft nach oben, aber wir brauchen ja auch noch zukünftigen Content für weitere Podcasts. In diesem Sinne denke ich, wir haben unseren Zuhörern wieder einen tolleren Umschlag an Infos gegeben. Ich sage danke, Falko, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Matze, dass ich da sein durfte und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat dieser Rundumblick gefallen. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, schreibt uns gern an podcast@au.de. Bis zum nächsten Mal und bleibt gespannt auf weitere Insights aus der VM-Welt.
Das war der AU TechPod. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Wir hören uns im nächsten AU TechPod.